Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, das uns auch am Herzen liegt, nämlich bewegtes Lernen. Wir führen ja auch Workshops mit Jugendlichen durch und da merken wir immer wieder, wie schnell die Konzentration runtergeht, wenn sie nur sitzen und man sie nicht ins Tun und in die Aktivität bringt. Und dass es eben so viel zielführender ist, wenn wir sie selbst etwas erleben und mit allen Sinnen lernen lassen. Und dazu haben wir heute einen Experten zu Gast in unserem Podcast, der uns ganz genau erklären kann, was bewegtes Lernen eigentlich ist, was es uns bringt und wie man es am besten umsetzt, nämlich Professor Dr. Christian André. Christian, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
Hi und hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Christian, du bist Sport- und Erziehungswissenschaftler und Professor für Bewegungs- und Sportpädagogik an der Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam. Wie schön, ich war noch nie in Potsdam, ich wollte immer mal nach Potsdam. Euer Forschungsschwerpunkt, den ihr da macht, sind unter anderem bewegtes Lernen und bewegte Schule, also zum Beispiel, wie ich als Lehrkraft Fremdsprachen in Schulen durch visuelle und Bewegungselemente effizienter vermitteln kann. Du hast dabei bereits ganz viele Schulen und Kitas beraten und wissenschaftlich begleitet, um diese Dinge in der Praxis umzusetzen. Zudem bist du Leiter der Forschungsgruppe Bewegte Schule in Sachsen und entwickelst selbst Brettspiele, Bewegungsspiele und Interaktionsspiele. Also, heute geht es darum, in Bewegung zu kommen, um besser zu lernen. Wenn du dir da draußen gerade die Folge anhörst, nimm das doch gerne als Anlass, pack deine Schuhe und geh doch einfach mit uns direkt mal raus und dass wir hier in Bewegung kommen. Christian, bei unserer Podcast-Anfrage hast du gesagt, über mein Lieblingsthema spreche ich immer gerne. Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
Danke erstmal für die Einleitung, ist alles gut und auch schöner Vergleich gleich oder schöne Anregung fürs draußen aktiv sein. Warum liegt es mir am Herzen? Weil ich spüre, wie wichtig das ist und ich habe es selber erlebt. Seit 2008 bin ich bei dem Thema richtig dran, lebe es jeden Tag und habe es selber gut erstmal verinnerlichen können, indem ich Lernen, indem ich Inhalte nochmal ganz anders verstanden habe, weil ich sie vor allen Dingen auch in Bewegung erleben durfte. Und das war so ein Aha-Moment beziehungsweise ein längerer Erfahrungsprozess für mich und den möchte ich jetzt gern weitergeben und es macht so viel Spaß zu sehen, wie diese Aha-Effekte auch bei anderen ankommen.
Das heißt, du bist da selber früher beim Lernen auf die Nase gefallen und hast dir dann überlegt, hey, wie kann ich das besser umsetzen?
Naja, nicht so direkt, sondern eher so in der Retrospektive, weil ich einige Themen in der Schule gar nicht gut verstanden habe und dann versucht habe, sie so ein bisschen, naja, auswendig zu lernen und überhaupt nicht so in mein Verständnis reinzuführen. Und dann habe ich gesehen, was eigentlich tatsächlich in dem Thema drinsteckt, wie spannend das ist, aber vor allen Dingen, weil ich eben das in Bewegung vermittelt bekommen habe, beziehungsweise ein Teil davon sein konnte. Und das war eigentlich so der Prozess.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr umfangreiche Frage, Christian, aber was machen wir denn alles falsch beim Lernen? Ist es einfach, dass wir uns dabei nicht bewegen? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen komplexer.
Ja, also da könnte man weit ausholen jetzt. Es gibt so ein paar Klassiker. Es ist nicht so richtig logisch, dass wir Lernen so in Zeitabschnitte einteilen. Ja, also jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn man voll drin ist, ja, und gerade das Thema so in sich aufsaugt und motiviert ist, tatsächlich jetzt irgendwie zu recherchieren, sich zu unterhalten, das weiterzudenken, dann ist in der Schule immer so ein bisschen dieser Knackpunkt, wer entscheidet jetzt, warum die jetzt mit Lernen aufhören müssen, beziehungsweise da wird also dieser Prozess unterbrochen, zum Beispiel durchs Klingeln. So komplett aus dem Thema raus und in 10 Minuten später in ein neues Thema rein, das ist nicht so richtig logisch, weil wir dort tatsächlich Prozesse unterbrechen, beziehungsweise festlegen. Andersrum gedacht, es gibt auch welche, die, es gibt Schülerinnen und Schüler, die schon mit dem Thema vielleicht fertig sind, die gerne was anderes machen wollen und müssen dann weiter im Raum bleiben. Da wünsche ich mir mehr Individualität. Aber es sei auch dazu gesagt, dass einige Schulen und doch immer mehr Einrichtungen auch diesen Weg zum Beispiel gehen, das ein bisschen aufzubrechen über individuelle Lernzeiten und Möglichkeiten einer freieren Gestaltung. Das nächste ist, dass wir mal so klassisch betrachtet 5 Sinne haben und im Bildungskontext ganz, ganz oft wir zweidimensional arbeiten über das Audiovisuelle. Also man sieht was und man hört was. Nun ist es aber so, riechen, schmecken und alles, was mit Bewegung zu tun hat, ich sage immer Kinästhesie, also weiterfassen, weil viele denken immer nur das Anfassen, aber das ist es nicht nur. Nämlich wenn ich im Raum stehe, dann spüre ich wie weit ich vielleicht von jemandem entfernt bin. Ich spüre, wie sich meine Muskeln, Bänder, Sehnen und Gelenke anfühlen, wenn ich mich irgendwo bewege, wenn ich stehe. Und das Umfassende ist die Kinästhesie. Und die kann relativ viel. Ich sage mittlerweile, dass ich, gebt mir einen Lerninhalt, ich denke euch den in Bewegung. Ich kenne keine Grenzen, ich bin aber immer demütig und sage, 99% der Lerninhalte gehen in Bewegung. So. Riechen und Schmecken hat seine Grenzen. Eine Parabel zu riechen oder zu schmecken, sage ich immer, ist nicht ganz so einfach, aber Teil einer Parabel zu sein oder die ganze Parabel selbst, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wo man sieht, wie man mit Bewegung sich dem Lernstoff auch nähern kann. Das ist vielleicht der zweite Aspekt, ja. Und dann, ja, ist mir noch viel zu sehr so Richtung auswendig lernen, prüfen allein. Das ist auch nicht mehr so modern, wenn man zum Beispiel auf die Kompetenzen guckt, was relevant ist, die 4K, zum Beispiel Kreativität und Kommunikation, dass man bitte gern die Lernprozesse so gestaltet, dass man sich eben auch Hilfe holen darf von einem Nachbarn, einer Nachbarin, beziehungsweise auch über Nachschlagewerke, auch übers Internet, weil unsere Arbeitswelt sieht so aus, da arbeitet keiner allein und muss es für sich allein lösen und irgendwie aus dem Gedächtnis abrufen. In dem Sinne, wenn man mal auf Schule guckt, da hecheln wir so ein bisschen den modernen Arbeitswelten hinterher. Das waren jetzt mal drei Aspekte und da wünsche ich mir, dass wir uns mehr öffnen und gucken, wie sehen Lehr- und Prüfungsformate aus, sodass wir dort einfach nicht so einen harten Cut dann entwickeln in Richtung, wenn die Schülerinnen und Schüler dann ihren Bildungsabschluss geschafft haben und dann in die Arbeitswelt übergehen, weil das spüren sie dann immer und sagen, was habe ich eigentlich da in der Schule gemacht und jetzt brauche ich ganz andere Dinge. Also das sind so erstmal die Dinge, die mir jetzt spontan auf deine Frage einfallen will.
Es ist ja auch, wir leben in einem Zeitalter, wo Informationen einfach immer und überall da sind. Das heißt, dieses reine Auswendiglernen ist vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß, wie du sagst, ne? Sondern eher der Transfer mit den Informationen, die ich finde, was mache ich denn damit, um sie auf eine gewisse Herausforderung dann anzuwenden? Und da ist ja etwas, was so im Lernprozess, so wie ich es kenne, total hilft, ist, dass ich gucke, wie schaffe ich es, mein Gehirn möglichst aktiv dabei zu nutzen, sodass das ganze Gehirn angesteuert ist. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt da jetzt genau das bewegte Lernen mit rein. Du hast von Sinneswahrnehmungen gesprochen, die da mit reinspielen. Wie genau funktioniert das? Was macht das mit unserem Gehirn, dass das so effizient ist, dass es dadurch hängen bleibt?
Also vielleicht noch ein wichtiger Zusatz, der es so ein bisschen auf den Punkt
Ja.
bringt. Die Kinder müssen schon relativ früh lernen, wie sie lernen, weil wir haben eine Informationsflut, wie du gerade gesagt hattest. Und man kommt damit nicht gut klar, wenn man nicht für sich Strategien entwickelt und wenn man für sich nicht rausfindet, wie kann ich mich gut konzentrieren, wie kann ich mir Dinge einprägen,
Oh
wie
ja.
kann ich Dinge überhaupt zum ersten Mal verstehen. Und dort müssen wir mehr Möglichkeiten anbieten. Und da kommt Bewegung ins Spiel. Ganz einfach, unabhängig von Typen ist es wichtig, wenn man jetzt noch mehr Sinne dazu nehmen, das habe ich schon gerade angedeutet, das wissen wir relativ gut aus der Forschung, das wird als multisensorische Lerntheorie beschrieben, kann man sich ungefähr so gut und einfach vorstellen, je mehr Sinne wir integriert bekommen, umso besser wird es verstanden oder erst überhaupt zum ersten Mal und vor allen Dingen so langfristig wird es abgespeichert, weil unser Gehirn immer relativ vernetzt arbeitet oder komplett vernetzt. Das bedeutet, ich schaffe dort neue Strukturen, ich aktiviere verschiedene Areale in meinem Gehirn und das Gehirn mag es natürlich, der Organismus mag es, wenn er irgendwo andocken kann. Insofern, die Erfahrungen, die ich da mache, die sind sehr, sehr wertvoll, um Wissen abzurufen, um es unterschiedlich abzulegen und eben ganz vernetzt zu denken. So. Und Bewegung, mal konkret auf deine Frage, letztendlich kann man erstmal ganz pauschal herangehen, wenn ihr euch mal vorstellt, wenn man die ganze Zeit an einem Thema sitzt und bewusst sitzt, eingepfercht und versucht sich zu konzentrieren, dann ist das erstmal physiologisch überhaupt nicht logisch, weil man braucht eine gute Atmung. Eine gute Atmung kriegt man erstmal über eine Aufrichtung. Und diese Herz-Kreislauf-Aktivierung, die kommt, indem ich mehr mich bewege, indem ich mich überhaupt bewege, die ist natürlich durch Blut fördern. Das bedeutet, der Sauerstoff kommt an die wichtigen und guten Bereiche, nämlich dort, wo jetzt geleistet wird. Das betrifft auch unser Gehirn. Dann regelt das oder kurbelt das den Stoffwechsel an. Das bedeutet, dass natürlich die Nährstoffe auch an die richtigen Stellen kommen und die schädlichen Stoffe schnell abtransportiert werden. Und explizit nochmal aufs Gehirn gedacht, wir schaffen Vernetzungen, wir bilden mehr Synapsen, wir gucken, dass die Gehirnzellen gut miteinander funktionieren. Das sind so drei wesentliche Aspekte, die Bewegung tatsächlich als starker Unterstützer für Lernen darstellen. Ja, also die klingen teilweise total trivial, aber wir brauchen natürlich irgendwie gut funktionierende Prozesse, eine gute Aktivierung des Organismus, und da haben wir schon einiges erreicht, indem wir eben sagen, müssen wir das im Sitzen machen? Nee, das können wir auch in Bewegung machen, und dann ist es förderlich. Ein wichtiger Punkt an der Stelle aber schon, es gibt jetzt kein so Pauschalrezept, und da will ich hin. Ne? Das habe ich jetzt gerade einleitend auch gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler spüren, was ist in dem Moment für mich wichtig. Ich probiere Dinge aus. Und wenn ich für mich entscheide, ich setze mich jetzt gerade hin, weil das für mich jetzt gerade die beste Position ist, dann ich würde es gerne immer frei halten, beziehungsweise den Kindern ein Stück weit frei stellen, dass die insbesondere aber auch in der Schule, zu Hause ist es ein bisschen offener, wenn die Eltern mitspielen, dass die dort verstehen, wie kommen sie jetzt zum besten Lernergebnis. Und das ist wichtig, dass wir dort denen auch zeigen, was in Bewegung geht und wie das funktioniert, und dann entsprechende Reflexionsprozesse auch anstoßen.
Jetzt bin ich total gespannt, weil es gibt ja dann eigentlich zwei Herangehensweisen. Man könnte sagen, okay, zwischen den Lernintervallen bringe ich als Lehrer, Lehrkraft, Lehrerin die Jugendlichen, die Kinder in Bewegung. Wir stehen auf, wir machen ein Spiel, vielleicht kognitiv herausfordernd auch, ja, und dann setzen wir uns wieder hin und lernen weiter. Oder ich kann, und das wäre ja dann schon ziemlich fortgeschritten, Lerninhalte in Bewegung oder durch Bewegung vermitteln. Du hast vorher gesagt, so wie fühlt es sich an, Teil einer Parabel zu sein? Da habe ich mir kurz gedacht, ich wünschte, du wärst mein Mathelehrer gewesen. Also wie darf man sich das vorstellen? Du steuerst ja eher auf die zweite Version sogar an, ne? Dass du sagst, wie kann man Lernstoff tatsächlich durch Bewegung, wie kann ich eine Zahl darstellen oder wie kann ich eine Gleichung darstellen? Oder also kannst du uns da so ein bisschen als eingefahrene Sitzer in der Schule erleuchten, wie das in der konkreten Umsetzung aussieht?
Boah, das war jetzt eine Frage, die irgendwie fünf verschiedene Antworten jetzt erstmal provoziert. Lass es mich erstmal runterbrechen. Also ja, die zwei Varianten gibt's, und vielleicht ist es gut, ist einfacher für manche so anzufangen, genau zu unterbrechen. Und das hat schon den Effekt an sich, dass wir sagen, wir kommen aus dieser Trägheit raus, wir kommen aus dieser Statik raus, dass wir die ganze Zeit rumsitzen, so ist es meistens. Und das hat auch schon einen motivationalen Aspekt. Also meine Studierenden, die wissen, beim André, der wird nicht 45, 90 Minuten gesessen, der wird eine Bewegungseinheit durchführen. So. Übrigens führen die das mittlerweile bei mir selber durch. Das ist gleich der Next Step, weil wir Lehrkräfte immer, also ich arbeite ja sehr viel mit Lehrkräften. Die fühlen sich dann überfordert, was sollen wir jetzt noch machen? Sagen, ja, gibt's doch ab, es ist doch besonders, es hat nur Vorteile, weil die Schülerinnen und Schüler selber sich dann da kümmern, und wir legen oft fest, wie die Bewegungswelt von denen auszusehen hat. Nein, lasst es uns aufsaugen, lasst sie bestimmen, und wir machen einfach mit, und das entlastet uns natürlich sogar. Und die lernen viel dazu. Das ist gleich der nächste Punkt, weil einige wissen gar nicht mehr, wie sie ein Spiel anleiten, durchführen und bei Störungen wieder aufnehmen und so weiter und so fort. Ja. So, diese Unterbrechungen sind sehr, sehr wertvoll, weil ich bin mittlerweile an einem Punkt, und alle, zu denen ich spreche, mit denen ich arbeite, denen würde ich das wirklich empfehlen, und da bin ich auch relativ hart. Ich sage, ihr könnt das beim besten Willen, beim besten Wissen und Gewissen könnt ihr das nicht mehr verantworten, dass die Schülerinnen und Schüler vor euch 45, 90 Minuten sitzen. Bei der Bewegungswelt, die wir mittlerweile haben, für die allermeisten, ne, ich gucke hier auf Durchschnittswerte, dann ist das nicht mehr verantwortbar, weil Sitzen ist die schlechteste Körperhaltung. So. Und nun ist es so, es ging mir auch so, dass man im Körper natürlich ganz schöne Prozesse hat, die viel kompensieren, aber irgendwann tut's dann doch weh, und das ist aber dann tatsächlich zu lang falsch gelaufen oder nicht gut gelaufen, sage ich mal. Ja, es gibt ja den schönen Spruch: Wenn du nicht jeden Tag etwas für deine Gesundheit tust, dann wirst du dich irgendwann lange mit Nichtgesundheit oder Krankheit beschäftigen müssen, ja, in der Richtung. Den finde ich da wirklich sehr treffend. Das bedeutet, durch diese kleinen Pausen schaffe ich auf jeden Fall eine wichtige Abwechslung, mental sowieso, aber auch für den ganzen Körper, ja, um diesen Druck auf die Bandscheiben zum Beispiel zu entlasten. So. Dann hat das meist einen motivationalen Aspekt, habe ich gerade gesagt. Ihr müsst mal schauen, wenn wir mit verschiedenen Gruppen Bewegungsspiele machen, Auflockerungsübungen, dann kommt meist Freude dazu. Dann kommt meist irgendwie positive Emotionen, die man dann sieht, ja, weil die Aktivierung wirkt dann schon an sich. So. Das sind so diese kleinen Abschnitte. Und dann zum zweiten Punkt, Bell. Du hast gesagt, lernen durch und lernen in Bewegung. Ja. Jetzt könnte man das erstmal losgelöst betrachten, dass man sagt, okay, hier war jetzt noch kein direkter Lernprozess dabei, sondern ich schaffe nur gute Voraussetzungen, dass gut weitergelernt werden kann. Wenn wir aber jetzt zum Lernen kommen, dann bin ich mittlerweile wirklich auch sehr kritisch und sage, Moment mal, warum machen wir das eigentlich die ganze Zeit im Sitzen? Es spricht alles dafür und nichts dagegen, das auch mal in Bewegung zu tun. Muss den Zeigefinger heben, weil nicht immer für jeden und in jeder Situation ist jetzt die Bewegung vielleicht passend. Das sollen die Schülerinnen und Schüler aber für sich selber herausfinden. Ja. Und Lernen in Bewegung ist, wir tauschen uns zum Beispiel Vokabeln aus, wir unterhalten uns miteinander, wir wiederholen Wissen, wir hören zu, wir lesen uns vor. Das sage ich, die typische Position, die sich jeder denkt, ist im Sitzen. Mit dem Wissen, wie schädlich das tatsächlich ist, würde ich sagen, nö, das machen wir nicht im Sitzen. Ich biete das an. Ihr sucht euch unterschiedliche Positionen im Raum, wo ihr euch auch bewegen dürft. Und das ist mir wichtig. Ich gebe das praktisch rein als Option. Das müssen Sie aber irgendwie erstmal für sich so kennenlernen. Ja, ich habe zum Beispiel als kleiner Vergleich in Grundschulen sehe ich mittlerweile viele Kopfhörer. Und das hätte ich mir früher auch gewünscht. Das bedeutet, dass die Kinder dann tatsächlich sich auch einen Kopfhörer holen können, wenn sie merken, für sich ist es zu laut, ich muss mich jetzt konzentrieren. Und das ist auch ein nächster Schritt. Ich bestimme das für mich selbst. Ich gucke, wie ich es in diesem Rahmen, den wir haben, in diesem kleinen Klassenraum, wie ich für mich die beste Lernbedingung finde. Ja. Und das heißt, auch diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, würde ich erstmal anregen, probiert das mal aus. Geht das vielleicht besser? Und wenn dieser erste Neuigkeitswert weg ist, wenn die das ein paar Mal probiert haben, dann wirklich offen und ehrlich reflektieren. Sag mal, konntet ihr euch besser konzentrieren? Wie war es für euch? Wollt ihr das nicht vielleicht öfter ausprobieren? Und dann würde ich immer so Phasen mit den Schülerinnen und Schülern dort initiieren und über die Zeit hinweg finden die tatsächlich ihre Lernposition. Und wenn die entscheiden, wir machen das jetzt am Platz, am Tisch, völlig, völlig cool, ist aber ihre eigene Entscheidung. Und wir wissen, ich habe dazu Umfragen gemacht, über 50%, wenn du die fragst, was ist deine beste, deine Lieblingslernposition, über 50% wählen nicht das Sitzen. Das heißt, ich finde es echt fahrlässig und arrogant und falsch, einfach für die Mehrheit der Klasse immer festzulegen, wir machen das alles im Sitzen am Tisch. Das passt nicht mehr und das muss man wissen. Und deswegen vielleicht gleich ein Appell, alle, die zuhören, fragt doch mal eure Schülerinnen und Schüler, wie ist denn eure beste Lernposition oder eure Lieblingsposition? So, und dann werdet ihr überrascht sein, welche Möglichkeiten dort entstehen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das vielleicht ermöglichen in unserem Klassenraum. Und als letztes noch zum Lernen durch Bewegung. Ja, natürlich, das habe ich vorhin schon angedeutet. Ja, auf meinem Rechner sind 840 Beispiele zum bewegten Lernen. Für was macht man jetzt so für Beispiele? Ich könnte jetzt lange drüber sprechen, aber generell geht es darum, Systematiken zu erleben, Widerstände zu spüren, Kräfte zu erleben, mit Bewegung zu erfahren und zu gestalten. Ja? Dinge, die groß sind, kann ich mit meinem Körper groß darstellen. Dinge, die klein sind, kann ich mit dem Körper klein darstellen. Also einfach so Teil davon zu sein, Dinge abzulaufen, Dinge zu erleben, in verschiedene Dinge reinzulaufen, zu überlegen, was bedeutet das jetzt? Mit einer gewissen Anleitung macht es total viel Spaß. Ich gebe mal ein Beispiel rein, das Planetensystem. Ich habe es nie gut verstanden, aber das Planetensystem kannst du auch sehr gut in Bewegung erfahren, in dem Sinne, dass die Planeten alle unterschiedlich groß sind. Da geht es zum Beispiel um Größe und Gewicht. Die sind alle unterschiedlich voneinander entfernt. Da geht es um Abstände. Ja, wie nah bin ich denn dann mit anderen dran? Und dann kann man das Ganze noch in Bewegung bringen. Wenn wir umrunden die Sonne, dann sind die inneren Planeten sehr schnell. Und die äußeren Planeten laufen sehr langsam so. Und sowas darzustellen, braucht natürlich mal ein bisschen Überlegungszeit, aber es ist so effektiv, weil man das nie vergisst und glaub, einige Dinge richtig gut erstmal versteht. So ging es mir zumindest. Ich hatte Astronomie in der Schule, ich habe es nicht gemocht. Aber die Planeten, in ihrem System mal miteinander in so einem, Ablauf darzustellen und Teil davon zu sein, das, ist Jahre her und es war so lehrreich für mich zum Beispiel.
Ja, absolut. Ich habe letztens irgendein Video gesehen, wo es um Programmieren ging. Vergleichen von Zahlengrößen.
Das
Ja,
war,
wenn
glaube ich, auf
ich.
deinem YouTube-Kanal sogar, Christian.
Ja, stimmt, richtig. Genau,
Ja.
das war dein Video.
Ja, so muss man das machen. Und auch das, wie komplex denkt ein Computer?
Ja.
Denken immer viele, das ist total abgefahren mit den ganzen Algorithmen. Nein, ist es nicht. Es gibt verschiedene Sortiermechanismen und die kann man sehr gut auch mal mit den Menschen darstellen. Du bist jetzt die Zahl, du bist die Zahl. Und wir vergleichen, also ein System ist, eine Zahl wird immer mit der anderen verglichen und er ordnet die große nach links. Und dann kommt die nächste Zahl, so immer eine Zahl gegen die andere. Das passiert natürlich in Millisekundenschnelle beim Rechner, aber so ist das System und das muss man einfach mal erleben und sich nicht nur abstrakt durchdenken. Dann hat man es im Kopf, dann hat man es drauf.
Ja, vor allem es sind viele in Bewegung, aber es sind auch viele gleichzeitig gefordert. Ne? Dadurch bin ich einfach dabei bei dem, was ich tue. Ansonsten, wenn bei diesem Frontalunterricht, es läuft immer die Gefahr, du sprichst mit einer Person und der Rest ist gerade weggeschlummert. Deswegen finde ich diesen Ansatz mega spannend. Hätte ich mir auch früher gewünscht. Wir merken aber auch, wenn wir selber Workshops geben, wir verfallen da auch immer noch in dieses frontale Muster. Und auch da ist es einfach eine Herausforderung, sich da vorher jedes Mal hinzusetzen. Und das ist am Anfang, glaube ich, erstmal Aufwand und sich zu überlegen, bei dem, was ich mache, wie kann ich das in Bewegung umsetzen?
Ich finde das ganz spannend. Wir haben ja so ein bisschen die Fragen vorab auch, sind mal durchgegangen und da hatte ich eine Frage, so kann man das auch in Mathe oder für Mathe umsetzen? Da warst du ganz überrascht, Christian, hast gesagt so, verstehe ich nicht, Mathe ist doch super geeignet dafür. Und dann dachte ich mir so, ich hätte gerne Mathe auf deine Art und Weise oder mit deinen Impulsen gelernt, weil Mathe ist für mich immer so abstrakt gewesen in der Schule. Ich konnte mir nichts vorstellen. Mein Graph sah immer ganz anders aus als die Graphen der anderen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie dieser Graph aussehen soll, was ich da eigentlich gerade berechne. Und das finde ich total spannend, dass es gerade in Mathe so viele Möglichkeiten gibt, das anders zu vermitteln.
Definitiv. Also Mathe ist wirklich richtig gut etabliert und ich glaube, weil du vor allen Dingen viele Verhältnisse, Größen und Zusammenhänge, Beziehungen, die kannst du alle in Bewegung machen, darstellen. Und ich will aber natürlich sagen, dass es für jedes Fach funktioniert. Und vielleicht Anselm zu deinem Aufhänger gerade zurück. Man müsste kleinschrittig anfangen. Ja, ich bin jetzt Spezi, weil ich das seit vielen Jahren mache und weiß, was alles geht und habe auch richtig viel erlebt. Das hat meine Expertise so aufgebaut. Nochmal Dank an alle Studierenden, die da mitgewirkt haben. Es waren über 6.000, glaube ich. Und da wisst ihr, wie sowas dann auch zustande kommt. So. Klein anfangen bedeutet, ich bin richtig kritisch und auch genervt, weil viele haben noch diesen Austeildienst, so, weil die denken, das ist tatsächlich gut und das ist tatsächlich effektiv. So, jetzt muss man sich aber überlegen, was ist denn effektiv? Was will ich denn von den Schülerinnen und Schülern? Ich will, dass sie gut aufnahmefähig sind. Ich will, dass sie bereit sind für das, was ich jetzt vielleicht unterrichte, was ich anbiete, was wirklich nicht einfach ist. So, und dann sage ich, wie arrogant ist das denn? Wieso dürfen sich jetzt drei bewegen und die anderen nicht? Oder manche Lehrkräfte sagen, ich teile selber aus. Dann sage ich, das ist ja noch blöder. Nutzt doch diese Gelegenheit, um jedem kurz diese Möglichkeit zu geben, aufzustehen. Diese kleinen Herz-Kreislauf-Aktivierungen, es muss auch nicht mal ein Spiel sein, die sind wirklich sehr wertvoll. Das wird total unterschätzt, ja, weil man aus dieser Haltung rauskommt und es dauert vielleicht 30 Sekunden. Und wenn man es irgendwie erstmal umbaut und sagt, Austeildienst weg, Bewegungsdienst rein, komme ich gleich dazu. Das ist mein Plädoyer. Aber dass ich sage, ich teile nichts mehr aus. Und da muss ich mir immer wieder vielleicht meine Routinen kurz vor Augen führen und sagen, oh Gott, was mache ich gerade? Nein, ich lege es vorne hin. Und ich lege es auch nicht auf den ersten Tisch, sondern ich lege es auf meinen Lehrer- oder Lehrerinnentisch. So, und jetzt Folgendes. Ihr organisiert euch alle so ein Blatt. Und dann muss ich es erstmal kurz aushalten, dass alle nach vorn kommen. Und ja, gibt es vielleicht einen Junge und ein Mädchen, die sich kurz in die Seite kicken, weil sie gerade Spaß haben. Wenn ich das aber 2-3 Wochen mache, ist das für alle klar. Und die Blätter sind in einer Minute alle an ihrem Platz zurück. So, wenn jetzt jemand entscheidet, und das stelle ich immer frei, du lässt dir eins mitbringen von deinen Nachbarn, dann ist es deine Entscheidung. Kannst du doch gerne machen. Wenn der das 10-mal ineinander macht, dann würde ich ihn schon nochmal darauf ansprechen. Weil wir wissen, und die Schülerinnen und Schüler wissen es aber noch nicht so gut, was eine Herz-Kreislauf-Aktivierung tatsächlich bringt. So. Und ich würde eben Austeildienst immer gleich in Bewegungsdienst umändern. Das bedeutet, zum Beispiel gibt es bei mir immer 2 und nochmal 2 im Backup, die ein Bewegungsspiel, die eine Auflockerung vorbereiten. Und ich sage, ihr seid einsatzbereit. Ich weiß noch nicht wann heute, aber es wird die Zeit kommen, wo ich sage, zack, geht los. Bewegungsspiel, ihr seid dran. Und 3 Minuten maximal und dann haben die Spaß und mit der Klasse. Und so hat man einen Dienst, der wirklich sinnlos ist, in einen absolut sinnvollen Dienst umgewandelt und ihr als Lehrkraft werdet entlastet. Also solche ganz einfachen Dinge muss man für sich einüben. Ich denke aber, die sind wirklich sehr, sehr trivial vom Verständnis her. Man muss bloß ein bisschen Mut aufbringen, sagen, ich probiere das jetzt einfach mal und ich verspreche den Schülerinnen und Schülern, die haben da auf jeden Fall Lust drauf. Vielleicht ein wichtiger Fakt an der Stelle. Es ist ja völlig legitim zu sagen, wir probieren das jetzt mal 3 Wochen aus. Und wenn wir dann als Klasse, ich würde immer die ganze Klasse mitnehmen, wenn wir dann als Klasse entscheiden, das behindert uns, das wollen wir nicht mehr, dann schaffe ich das auch wieder ab. Ich sage aber, 99% der Klassen werden sagen, nee, das behalten wir bei, das ist in Ordnung, weil die wollen die Option und die werden das auch mögen. Insofern nicht einfach bestimmen, was die Klasse so erlebt und wie man es macht, sondern gemeinsam mit der Klasse. Und schon hat man eine ganz andere Lernatmosphäre.
Ich kann mir vorstellen, so auch aus meiner eigenen Expertise, dass da der langfristige Erfolg so ein bisschen hinten bei diesem Gedankenprozess hinten rüberfällt, weil ich kurzfristig wahrscheinlich eher die Bedenken habe, hey, jetzt habe ich die gerade alle ruhig und ich habe die Aufmerksamkeit und jetzt sage ich, holt mal eure Blätter und danach ist ein wildes Gewusel und ich bekomme die nie wieder ruhig. Und ich glaube, das führt bei vielen dazu, ne, diesen Prozess, gar nicht den Mut zu haben, diesen Prozess zu gehen, weil, wie du sagst, ich das langfristig einstelle, dass ich langfristig nach 3, 4, 5 Wochen merke, hey, die checken das und ich habe dann wirklich länger die Aufmerksamkeit da. Aber kurzfristig ist es halt eine absolute Herausforderung, wenn ich nach der Stunde rausgehe und denke mir, um Gottes Willen, was ist da denn passiert?
Richtig. Ich meine, ich kann das aus meiner Position heraus sagen, aber ich will da auch nichts schönreden. Ich finde das als Pädagoge absolut uncool, weil wir kommen dann zu dem Punkt, wo man sagt, ich gehe gar nicht auf die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler ein. Das machen manche, aber dann kann man irgendwie, ich stelle mir das immer so vor, das sind dann irgendwie kleine Maschinen, die dort einfach irgendwie mit einer großen Distanz bespult werden. Ich würde hier immer auf Resonanz gehen und wir kennen das alle und ich reflektiere auch so ein bisschen, was ich in der Schule erlebt habe. Nämlich, ich habe auch abgestrichen, wie viele Minuten gibt es noch bis zur Pause. Ich habe einfach nicht mehr zugehört. So. Und da sollte man wirklich drauf gehen und sagen, okay, ich arbeite mit meinen Schülerinnen und Schülern und ich will wissen, wie es denen geht und wie viel Resonanz ich tatsächlich gerade noch bekomme. So. Und dann ist es einfach, ich glaube, dass das einfach immer mehr Distanz heraufbeschwört, wenn ich sage, nee, wir haben das früher auch so gemacht, die müssen das jetzt kapieren, die müssen das auch durchhalten. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dass wir mittlerweile wissen, dass ungefähr so 20% kommt es so ein bisschen auf die Klasse drauf an, aber man kann davon ausgehen, die Zahl ist jetzt nicht übertrieben, ein Fünftel in der Klasse geht es regelmäßig nicht gut. Das hat ganz verschiedene Gründe, so. Aber wir wundern uns manchmal als Lehrkraft, warum kapieren die das jetzt nicht? Warum können die mir nicht gut folgen? Da würde ich gerne mal die kleine Reflexionsfrage stellen. Habt ihr mal versucht, wenn ihr Schmerzen habt im Rücken, im Kopf, am Bauch und wie auch immer, habt ihr dann mal versucht zu lernen und irgendwas zu kapieren? Und so kriegt man vielleicht auch die Lehrkräfte. Und auch da setzt Bewegung an. Das ist kein Wunderheilmittel, aber wir wissen, wenn mir was wehtut, der Rücken, dann steh mal auf, beweg dich mal, wir gehen vielleicht mal kurz raus und dann hat man schon den positiven Effekt. Und wir müssen mittlerweile diese Dinge berücksichtigen. Viel, das will ich betonen, hat natürlich mit einem schlechten Bewegungsverhalten zu tun, mit viel Sitzen. Aber einiges kommt natürlich auch durch die Verhältnisse, die zu Hause sind, mit welchem Rucksack die Kinder tatsächlich in die Schule früh ankommen. Da ist viel Belastung da und wir können da nicht einfach so drüber gehen und sagen, so jetzt kommt mein Lerninhalt und 45 Minuten Power und wer es nicht verstanden hat, Pech gehabt. Also ich glaube, wir sollten dort schauen, wie wir auch gut mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen, Motivation fördern und auf sie eingehen können.
Deswegen ist ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, ihr geht ja schon in Kitas rein, um genau das da zu etablieren, ne? Was ich mega gut finde, weil da habe ich den natürlichen Bewegungsdrang. Also in Kitas, in Grundschulen, Kinder bewegen sich. Ich habe das Gefühl, durch die Schule lernen sie, sich nicht mehr zu bewegen, weil was wir auch ganz häufig feststellen, wenn wir dann sagen, so, Pause, was machen die Kids? Sie bleiben genau da, wo sie sind, nämlich sitzen und nehmen ihr Handy raus. Und dann bleiben sie die Pause da und naja, wenn ich dann den Unterricht genau sitzend weitermache, dann hat sich gar nichts geändert, weder im Bewegungsapparat noch fürs Gehirn. Also da ist nichts passiert. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass das aber eher so in den mittleren Schulklassen dann ein Phänomen ist.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie versucht, in Bewegung zu bringen, ne, also jetzt das Blattbeispiel, hatte ich sofort im Kopf, hey, bring mir mal ein Blatt mit, damit ich nicht aufstehen muss, ne? Oder manchmal, wenn wir was im Stehen machen oder uns auf eine
Ja.
Skala stellen und man geht dann so durch, warum stehst du genau da, ne? Warum fühlst du dich zwischen 0 und 10 genau bei einer 4 gerade? Was müsste passieren, auf eine 5 zu kommen? Also, wo du so ein bisschen in Bewegung machst, dann sagen sie auch dann so, oh, können wir uns wieder hinsetzen? Machst du die Erfahrung auch? Ist das einfach eine Gewöhnungssache, dass die Jugendlichen wieder lernen müssen, okay, Bewegung tötet mich nicht, ja, es macht ja irgendwie doch Spaß, ich fühle mich danach besser? Oder springen bei dir ja alle auf und sagen, yay, jetzt endlich stehen wir.
Nee, eher das Erstere auf jeden Fall. So, man muss da vielleicht verstehen, dass der Mensch per se gerne faul ist. Das kommt noch von früher. Gehen wir mal zurück in die Zeit der Jäger und Sammler. Die sind ja so 70 Kilometer am Tag gelaufen. Das stelle ich immer meinen Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften mal die Frage, wer könnte das ad hoc jetzt so schaffen? Dann melden sich vielleicht noch zwei, drei. Ich sage, nicht machen, weil euch wird es 3 Wochen danach erstmal schlecht gehen, so ungefähr. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Also wir haben uns natürlich ein Stück weit da anders aufgestellt in unserer Gesellschaft und haben uns das abtrainiert. So. Heute wissen wir, und das ist wirklich erschreckend, dass die Kinder so von bis zum Erwachsenenalter, es kommt jetzt ein bisschen auf die Gruppe drauf an, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, die laufen durchschnittlich nicht mal mehr 1 Kilometer am Tag. So, und ich finde das krass, weil der Mensch ist anders entstanden und er hat tatsächlich dieses Bedürfnis ein Stück weit noch drin. Gleichzeitig aber auch diese Faulheit, ganz einfach, weil die Jäger und Sammler so viel gelaufen sind und haben dann sich ausgeruht und haben, wenn sie Essen gefunden haben, alles in sich reingestopft, weil sie nicht wussten, ob sie die nächsten 3 Tage Essen bekommen und sie wussten auch nicht, wie weit sie die nächsten Tage laufen müssen. So, jetzt ist das praktisch für mich ein Urteil, dass man dieses Faulsein erstmal als Fakt hinnimmt, ein Prozess, der irgendwie initiiert wird von unserem Körper. Wir wissen das übrigens auch im Gehirn. Das Gehirn möchte immer sparen. So, wenn wir aber diesen Weg gehen, fahren wir wirklich sehr, sehr runter. Ja? Und das heißt, wir sollten Impulse setzen, die für mich und hoffentlich für viele andere auch nicht verhandelbar sind, indem ich jetzt sage, so, mein Zeichen ist, wer fertig ist, steht auf oder dreht den Stuhl rum, dann habe ich schon mal eine andere Sitzhaltung initiiert oder setzt sich bewusst eben anders auf den Stuhl, zeigt mir das an über seine Körperposition. So mache ich das öfter. So, ja, und die Prozesse habe ich auch, wie, warum jetzt? So, ich sage, nee, weil ich das jetzt so festlege. Ich würde dort wirklich dann sagen, das ist jetzt unsere Basis, ein paar Möglichkeiten geben. Ich sage, du musst dich ja nicht so hinsetzen, ich will aber eine andere Position sehen. Weil das ist ein ganz wichtiger Fakt, auch schöne Frage immer, was ist die beste Sitzhaltung? Und da muss die Antwort kommen, die beste Sitzhaltung ist die nächste. Also wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Dynamik. Dann verpacke ich das schon gleich drin. Ja, so. Es bedeutet aber, dass ich einfach diese Dinge versuche wieder zu etablieren, weil ich brauche erstmal so ein bisschen die Gewohnheit daran, weil du hast es gesagt, aber vor allen Dingen auch die Kraft. Das heißt, die haben sich das ein Stück weit so abtrainiert, dass sie sagen, es tut mir schon weh oder ich schaffe das gar nicht. Ja? Das haben wir mal überlegt, auch eine Studie zu machen, wo die Schülerinnen und Schüler 45 Minuten stehen. Wir haben den Gedanken super schnell wieder verworfen, weil wir das gar nicht mehr schaffen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die Haltung dann aussieht bei vielen. Ja. Insofern müssen wir sukzessive wieder kleine Bewegungselemente schaffen, die wir einfach festlegen, wo wir gerne aber einen kleinen Spielraum setzen. Ja. So intensiv darfst du das jetzt machen oder in diese Position darfst du auch gehen. Aber ich möchte, dass wir aus diesem Sitzen, aus dieser Inaktivität rauskommen. Und dann wird das passieren, was wir auch bei euch im Podcast schon mehrmals gehört haben, was uns, denke ich, relativ klar ist. Du wirst über die Dauer spüren, dass dir das gut tut. Aber wir können jetzt nicht erwarten, dass das von einem Moment auf den nächsten passiert. Da müssen wir dranbleiben, auch in der Verantwortung, dass wir jetzt sagen, nee, ich will den Prozess mit euch gehen und ich lasse da auch nicht locker. Ja? Nochmal, es muss nicht mega intensiv sein, aber wir brauchen wieder mehr Aktivität. Und warum mir das so wichtig ist, wir haben eben in der Schule die Schülerinnen und Schüler, durch die Schulpflicht haben wir sie da, wo wir diesen Impuls auch setzen können. Ich würde noch weitergehen, sogar müssen. Weil manche sind wirklich sehr lost und wir sehen das zum Beispiel, hätte ich auch nie gedacht, dass die Zeiten am Wochenende für Aktivität, die sind noch viel geringer als in der Woche. Und ich dachte immer, hä, keine Schule, viel Zeit? Nein, wenn man sich die Sitzzeiten und die Inaktivitätszeiten anschaut, da sind manche komplett verloren. Ja? Und die machen am ganzen Wochenende gar nichts. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Stellt mich montags in die Kita rein, stellt mich montags in die Schule rein, auch wenn ich Gedächtnisverlust habe, ich filter euch den Montag ohne Probleme raus. Und das kann jeder Pädagoge, jede Pädagogin nachvollziehen. Warum? Weil die meisten sehr, sehr aufgedreht sind. Ja, die meisten haben tatsächlich richtig viel Energie und die muss erstmal raus. Und da würde ich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der den Podcast hier auch benannt werden muss, wir brauchen die Eltern. Die Eltern haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion. Sie müssen uns gut in vielen Dingen unterstützen. Und das bedeutet, weil sie auch viel fordern an die Kita-Fachkräfte, auch viel an die Klassenlehrkräfte, generell an Lehrerinnen und Lehrer. Ja, sie wollen gute Noten, sie wollen, dass die Kinder gut lernen. Und da spiele ich den Ball gern zurück. Dann schafft ihr bitte gute Voraussetzungen, dass die Kinder gut lernen können. Und das hat auch insbesondere etwas mit Bewegung, viel Bewegung am Wochenende zu tun. Und wenn ihr es nicht selber hinbekommt, dann organisiert bitte, dass das irgendwie funktioniert. Über einen Verein, über Gruppen, die sich treffen, über Spielgelegenheiten und so weiter und so fort. Ja. Das sind so die Punkte.
Ja, Gedanken können wir gleich weiterführen. Eine Sache, die mir jetzt so in den Kopf gekommen ist, und deswegen finde ich den Ansatz, den ihr da führt, je länger ich drüber nachdenke, desto genialer, weil ihr geht in die Kitas. Das heißt, das ist der Ansatz von, wir schaffen ein System und wir bringen sie so früh da rein, dass sie diese Bewegung einfach etablieren, dass es nachher in der Schule gar nicht mehr zur Herausforderung wird, weil sie es so kennen. Und die, die in der Schule sind, naja, da ist der Prozess ein bisschen mühsamer, aber dadurch, dass sie das dann kennenlernen und den Benefit kennenlernen, sorgen sie ja irgendwann, wenn sie selber Kinder dafür haben, wieder zu, ich kenne es und ich bringe es meinem Kind bei. Und das zahlt ja genau auf das, was du gerade sagst, ein. Ne? Eltern, die ihre Kinder in Bewegung bringen, die sich selber in Bewegung bringen als Vorbild für Kinder. Nicht, wir verbringen den Sonntagnachmittag mit Netflix auf der Couch, sondern wir gehen in die Berge, wir machen einen Spaziergang, wir nehmen Federballschläger und gehen draußen spielen oder Tischtennis oder was auch immer. Und dadurch lernen die Kinder das, die Eltern haben es gelernt. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, um da auf deinen Gedanken wieder zurückzukommen, wenn ich jetzt Elternteil bin und bin in diesem Prozess und ich habe jetzt diese Podcast-Folge hier gehört und sage, boah, was Christian da sagt, das klingt total einleuchtend und das macht Sinn. Wie kann ich mein Kind denn dabei supporten, dass er, ich sag mal, auch in so einem Lern- und Hausaufgabenprozess vielleicht, dass ich da schon Bewegung reinbringe?
Ja, spannende Frage. Also ich muss natürlich erstmal verstehen, was dahinter steckt. Der Podcast hilft auf jeden Fall, natürlich die ganzen Ideen, die dann weiterführend auch entwickelt und gesucht werden können. Altersunabhängig würde ich immer erstmal reflektieren, auch mit dem Kind. Wie kannst du dich gut konzentrieren? Was brauchst du? Der eine braucht ein bisschen mehr Musik so zu Hause, der andere braucht tatsächlich einfach einen hellen Raum, der andere eher so dunkleren Raum. Wir machen oft den Fehler, dass wir einfach irgendwie unsere eigene Vorstellung auf andere projizieren. So. Das heißt, ich würde als Elternteil versuchen, möglichst viele Erfahrungsmöglichkeiten mal auszuprobieren, mal auch zu reflektieren mit dem Kind. Ruhig auch mal Aufgaben geben, übrigens auch als Lehrkraft, nicht immer alles benoten, sondern dann wirklich einfach mal versuchen zu bestimmen mit dem Kind, wie gut hat denn das geklappt und woran lag es, was war denn jetzt vorteilhaft, das war vielleicht das, was dich eher behindert hat. Der Mensch ist zum Glück sehr, sehr, sehr komplex. Das ist natürlich ein Stück weit auch eine Herausforderung, weil man es dann eben nicht so festlegen kann. Wir wissen aber, dass Bewegung tatsächlich ein gutes Element ist. Und das heißt, es geht mit kleinen Bewegungen los, ja, und dann tatsächlich gerne mit mir in den Austausch treten, beziehungsweise sich weiter informieren, weil dieses Bewusstsein ist noch nicht da, dass man jetzt sagt, okay, es gibt dafür Systeme, es gibt dafür klassische Beispiele, wie du jetzt diesen Zusammenhang mal erlebbar machst, wie du das selber formst, wie du es gestaltest, wie du ein Teil davon bist. Und ruhig sowas mal als motivierter Vater, als motivierte Mutter ausprobieren, mit dem Kind gemeinsam, das ist absolut bereichernd, weil man es selber dann nochmal besser versteht, sich ruhig zugetrauen. Ich rede jetzt hier nicht von, was mir dann teilweise auch schwerfällt, für Sekundarstufe 2, da die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge alle mit dem Kind durchzugehen. Es gibt ganz, ganz einfache Sachen, die ich eben auch schon im Kita-Alter anwenden kann. Und ich würde sogar sagen, soll. Und da spreche ich jetzt auch alle Pädagoginnen und Pädagogen in der Kita an, weil wir zum Glück dort noch eine gewisse Freiheit haben, weil wir dort mehr Offenheit haben. Und ich glaube, was du gesagt hast, Anselm, es ist gut, wenn die Kinder für sich verstehen, Konzentrationsphase, ich muss das verstehen, ich muss mir was merken. Wir wissen zum Beispiel insbesondere, wie Bewegung auch aufs Gedächtnis einwirkt, auf den Hippocampus. Und diese Dinge einfach mal in Erfahrung bringen und dann dort die Effekte auslösen, dass man sagt, wir machen jetzt ein Spiel, wo ihr euch was merken müsst. Und wir gucken mal, wir machen es mal traditionell, muss man ja nicht so thematisieren, kann man aber darauf achten. Und jetzt machen wir das mal in Bewegung. Das heißt, ihr seid ständig aktiv oder ihr habt die Möglichkeit, das in Aktivität zu machen. Und mal gucken, wie gut ihr euch das merken könnt. So. Und dann kann man ruhig mit den Vorschülerinnen und Vorschülern spätestens dann auch sagen, okay, was bedeutet das für euch, wenn die Schule kommt? Wie schafft ihr eure eigenen Lerngelegenheiten, insbesondere zu Hause? In Zusammenarbeit mit den Eltern sollte das dann gut funktionieren und bestenfalls natürlich dann mit den Lehrkräften, die sensibilisiert sind. Vielleicht ein Spruch noch in den Zusammenhang oder zwei, die auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das erste ist, dass ich Kinder getroffen habe, die haben T-Shirts an, da steht drauf, Früher haben wir laufen und sprechen gelernt und jetzt sollen wir stillsitzen und die Klappe halten. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen der Widerspruch zu dem, was bis zur Schule passiert und was dann passiert. Also das verstehen die Kinder auch nicht so gut teilweise. Und die Österreicher als Beispiel, da gibt es ein paar, die sagen, die Einschulung ist keine Einschulung, sondern eine Einstuhlung. So. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, was tatsächlich dort passiert. Das ist ein harter Cut für die Kinder und übrigens auch für die Eltern. Und den müssen wir auflösen. Und wenn wir das gut hinbekommen, schaffen wir auch gute Grundlagen, dass es sukzessive weitergeht in die höheren Klassenstufen, weil wir dort mehr Unterrichtsinhalte und Stunden bekommen. Und wir sehen, dass dadurch auch die Sitzzeit wirklich ansteigt. Und das ist ein ganz großes Plädoyer auch von meiner Seite, weil ich treffe viele, die sagen, na ja, so in der ersten Klasse funktioniert das noch ganz gut. Die können gar nicht die ganze Zeit rumsitzen. Da ist das Verständnis noch da. Und dann wird's uns mehr oder weniger abtrainiert. Aber das ist nochmal, das ist wieder des menschlichen Organismus. Und wenn wir dort Phasen schaffen, die auflockern, die Möglichkeiten geben, in Bewegung etwas zu lernen, dann würde ich das kontinuierlich sukzessive einbauen. Ja. Und das ist ganz wichtig, möchte ich nochmal unterstreichen. Nicht, dass jetzt ein Podcast-Hörer, eine Hörerin hergeht und sagt beim André, der wird hier 5 Stunden lang in Bewegung gelernt. Das ist auch nicht gut, weil das schaffen wir gar nicht mehr kognitiv und auch konditionell. Also es braucht immer einen guten Mix.
Wenn wir gerade bei den Sprüchen sind, ich muss immer dran denken, Felix Gottwald, nordischer Kombinierer und Österreichs erfolgreichster Olympionik, hat immer gesagt, wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat. Ja, also das zahlt genau auf das ein, was du gerade sagst. Du denkst dir ja auch selber Spiele aus, mit all deiner Erfahrung. Was sind denn so die Faktoren, die ein Spiel braucht, damit Kinder und Jugendliche da besonders motiviert sind, mitzumachen? Also wenn wir Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen Wettbewerbscharakter kann manchmal ganz anspornend sein. Und wir machen ja oft die Erfahrung, Jugendliche reagieren halt nur noch auf Instant Gratification. Ja, ich poste ein Bild, kriege ein Like, bin happy, Dopaminausschüttung und so weiter. Und so dieses lange auf etwas hinarbeiten ohne sichtbare Belohnung zwischen Ziel ist für die Jugendlichen, so haben wir die Erfahrung in den Workshops gemacht, unmöglich. Ja,
Nicht,
oder
nicht nur für die Jugendlichen. Also
sehr
ich merke das
schwierig.
bei mir selbst.
Ja, also ich glaube, also auch Erwachsene können sich da aus der Folge eine Menge für sich selber mitnehmen, weil wie arbeiten wir? Wir sitzen auch die meiste Zeit. Wir hätten den Podcast eigentlich im Stehen machen können.
Ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen.
Ja, soweit geht schon mit uns jetzt, Christian, nach dieser Folge. Also was würdest du sagen? Was sind so deine Faktoren, wo du sagst, das müsste ein Spiel enthalten? Damit mache ich sehr positive Erfahrungen dann bei den Kindern und Jugendlichen.
Müsste ich jetzt nochmal gegenfragen, Bell, meinst du Bewegungsspiele, meinst du Brettspiele oder versuchst du es jetzt ganz allgemein zu fassen?
Tatsächlich wahrscheinlich Bewegungsspiele.
Also ein gutes Bewegungsspiel ist für mich, wenn alle in Aktivität kommen, das kann man ja ganz gut sehen, ne? So, und vielleicht sollte man nicht so viel erwarten, dass jeder jetzt hier in die Hit-Bereiche reinkommt, die übrigens sehr wichtig sind, also wo das Herz mal richtig schnell schlägt, wo man mal ins Schwitzen kommt. Aber das muss vielleicht nicht zwingend sein. Du siehst es immer an den Emotionen, die daraus entstehen und wie viel Freude auch an der Bewegung ist. Es braucht eine coole Idee. Es braucht auch die Resonanz und die Partizipation die spielen. Das bedeutet, ich versuche dort auch immer wieder Meinungen abzugreifen und auch die Kinder in ihrer Erfahrungswelt mitzunehmen, wie sich so ein Spiel auch verändern kann. Also was sie brauchen, was sie sich selber wünschen. Und dann braucht man ein bisschen Mut und Kreativität, weil ich denke, wenig in Grenzen. Also wenn die jetzt sagen, da wäre gut, wenn wir noch so einen Effekt drin hätten, dann bin ich der, der moderiert und sage, okay, das finde ich eine interessante Idee. Lass uns mal überlegen, wie das dann funktionieren kann. So. Das ist jetzt erstmal auf einer vielleicht abstrakten Ebene beschrieben, wie ich an so eine Sache rangehe. Also natürlich habe ich 1000 Spielideen im Kopf und ich weiß, was funktioniert witzigerweise mit ganz vielen Gruppen. Da gibt es so Klassiker, die zu 99% funktionieren. So, und dann hast du natürlich dann erstmal eine Basis drin. Ja. Aber ich bin vor allen Dingen authentisch. Ich spiele auch mit. Ja. Ich gebe nicht so viel vor, sondern ich bin Teil davon. Und das ist vielleicht so meine Art, wo die merken, ey, das ist cool. Also auch er ist jetzt nicht der irgendwie mit Abstand alles reguliert und vielleicht auch alles perfekt macht. Nein, ich bin Teil davon und wenn ich hinfalle oder wenn was nicht funktioniert, dann ist das für uns klar, dass das jedem passieren kann und dass ich eben auch Teil davon bin. Ja. Das ist übrigens das, was ich öfter auch erlebe, wenn manche gute Bewegungsspieler initiieren, dass sie sich dann hinten hinstellen und den Kindern die ganze Zeit zuschauen. Und die Kinder, die gucken ganz genau drauf, wie wie sind diejenigen jetzt involviert? Was verlangen die von uns? Sagen A, handeln aber B. Das bedeutet, sie sind nicht Teil davon. Und insofern setzen sie da automatisch schon die Grenze. Das finden Kinder nicht gut und Jugendliche auch nicht. Sondern ich sage immer, komm, wir machen das gemeinsam, weil ich bin auch überzeugt davon. Und ich muss auch nicht gleich alles mögen. Und genauso, wie ich mir wünsche, dass es bei den Schülern und Schülern funktioniert, geht es ja genau auch umgedreht. So. Und das bedeutet, Teil davon sein, miteinander was entwickeln und einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Die Vielfalt spielt meines Erachtens hier eine ganz große Rolle. Und es muss nicht immer der Ball sein, weil nicht alle Kinder und Jugendlichen stehen auf Ball. Ja, es motiviert mich auch. Ich spiele da jedes Spiel mit Ball, ganz klar. Aber kann es vielleicht auch ein alternatives Material sein? Weil manche, ja, das haben wir, haben Angst vor dem Ball. Und dann muss ich mir überlegen, wie mache ich es denn vielleicht softer? Wie mache ich es denn vielleicht langsamer? Wie findet man ein Gerät, was auch fliegt, aber was für manche nicht so bedrohlich wirkt? Das sind so Prozesse, aber es gibt schöne Modelle und gerne nochmal im Austausch an euch, beziehungsweise dann auch an die Hörerinnen und Hörer, die mich kontaktieren können, wie man gut mit den Kindern ins Gespräch kommt und wie man tatsächlich die Ideen, die sie haben, aktiv auch aufgreift.
Wir verlinken auch deine ganzen Kontaktdaten. Wir kommen da auch gleich noch drauf, wo man dich und euch findet. Wir haben schon gesagt, ich habe dich auch in einem Video gesehen. Also ihr macht auch Videos über sowas. Ne? Es gibt einen YouTube-Kanal. Das heißt, ich kann mir da auch schon mal eine Menge Ideen einfach von euch angucken, um zu sehen, hey, wie kann ich sowas in meinem im Kleinen umsetzen? Und ich glaube, was dann immer super wichtig ist, von nicht so komplex, also möglichst einfach reinstarten und dann im Laufe der Zeit die Komplexität der Bewegungsabläufe immer mal wieder steigern, sodass da neue Reize sind, aber nicht gleich am Anfang, und das ist etwas, was ich lernen durfte, gleich am Anfang alles reinballern, weil, hey, ich habe da was Neues gelernt, und damit alle zu überfordern, das ist, glaube ich, auch nicht so richtig sinnvoll.
Genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, das kann man nochmal allgemein fassen, aber gucken wir es uns am Beispiel des bewegten Lernens nochmal an. Also wenn du jetzt sagst, das ist eine gute Idee, ich habe da jetzt irgendwie Binomialverteilung, Klassiker bei mir, ne? Da geht es um Ja, Nein, um Rechts, Links. Das habe ich mir so aufgebaut, und ungefragt habe ich wirklich viele Studierende, die dann am Ende zu mir sagen, ich habe das jetzt zum allerersten Mal verstanden, Christian. Und dann gucke ich so ein bisschen, und ich glaube, das wird ab der vierten Klasse gemacht, nämlich eine Münze werfen, Kopf oder Zahl, so. Und die Grundidee ist, dass ich das 10-mal mache, dass ich dann aber auch laufe, eine Richtung einschlage, und wenn das viele machen, stellen die sich dann auf, und dann bildet sich so eine gaußsche Glockenkurve ab, so. Und das gibt mir dann immer dieses Gefühl und diese Genugtuung, auch die Freude, dass die jetzt wirklich mit 22 Jahren sagen, ich habe es zum ersten Mal verstanden. Und ich weiß, dass Wahrscheinlichkeiten, Stochastik, das ist für manche so ein Ding, wo sie sich überhaupt nicht für begeistern können, wo sie auch gleich abblocken. So. Gleichzeitig frage ich mich dann auch, wie hast du das Abitur geschafft? Mit schlechten Punkten wahrscheinlich in dem Bereich. Und was ist tatsächlich in jeder Klassenstufe passiert? Weil ich glaube, das wird in jeder Klassenstufe irgendwo wiederholt in Mathematik. Das mal als Beispiel. Ich will sagen, dass ich vielleicht mit so einem Beispiel nicht unbedingt anfangen muss, weil da brauche ich viel Platz. Wenn wir laufen, wenn wir Entscheidungen finden, rechts, links, muss ich erstmal vorbeilaufen. Dann muss ich rausgehen. Und das ist vielleicht nicht der Start für die Lehrkraft, die jetzt ganz aus der Kalten kommt. Sondern ich gucke mir erstmal die Ideen an, die ich am Platz machen kann. Übrigens auch für die Schülerinnen und Schüler manchmal gut, weil manche mit so viel Veränderungen am Anfang auch nicht klarkommen. So, das heißt, raus aus dem Stuhl, Systematiken, groß, mach dich groß, schreck dich mal, ganz wichtig, oder spring mal nach oben, oder klein, oder wir reden über Zeitform, Futur geht nach vorn, Präsens dreht sich im Kreis, Präteritum geht nach hinten, Plusquamperfekt springt nach hinten. Das kann man alles relativ gut am Platz machen, wenn man ein bisschen den Stuhl zur Seite schiebt. Und was du vorhin sagtest, Anselm, ich krieg dadurch auch eine richtig gute Resonanz, in dem Sinne, dass ich nicht nur einen frage, wie ist es denn, sondern die Klasse zeigt mir die richtige Lösung über Bewegungen an. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, na, die gucken viel voneinander ab, dann sage ich so, jetzt machen alle die Augen zu. So. Weil die sollen sich auf sich konzentrieren und die sollen es halt darstellen, und so schlage ich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich sehe, was sie können, und die auch relativ unbewusst machen was für ihren Körper. Ja, es ist natürlich auch eine Muskelkräftigung, wenn ich relativ viel nach oben gehe und relativ viel nach unten gehe. Und da habe ich richtig gute Effekte. Und in die Richtung darf es bitte gerne erstmal gehen, zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht die Tische hier zur Seite räumen und die Stühle, sondern ich muss einfach mal schauen, oder wir lehnen uns zur Seite, wir lehnen uns vor, hinter Also was kann der Körper an den Positionen, an den Stellen machen? Und wenn sich Zuhörerinnen jetzt immer noch schwer tun, ich bin ja da und du hast es auch schon angedeutet. Also die Beispiele sind alle in meinem Kopf, auf meinem Rechner und ganz, ganz viel passiert auf Instagram und auf YouTube, wo jede Woche ein neues Video dazu kommt. Also dort sich die Infos holen, reinschauen und tatsächlich dann eben nachmachen, anwenden und das wird funktionieren und das ist das Schöne. Ja.
Also ich finde es total krass, du sprudelst so vor Ideen und du haust so viele Sachen raus, wo ich mir denke, aha, ja, das ist eine total gute Idee, aber ich würde da nie selber drauf kommen. Also vielleicht muss man einfach mal, darf man einfach mal anfangen, sich mit der Materie zu beschäftigen und dann, wenn man so ein paar Spiele schon mal kennengelernt hat und ein paar Ideen hatte, dann kommt man, glaube ich, auch so mehr in die Kreativität. Du sagst gerade, Instagram, da findet man dich, da kriegt man auch Impulse für solche Spiele oder auf deinem YouTube-Kanal. Machst du auch Workshops oder gibt es da irgendwie auch Möglichkeiten, das mal mit dir interaktiv, du bist jetzt in Leipzig, glaube ich, zu erleben?
Ja, natürlich. Das ist das Schöne, dass wir natürlich im Bildungskontext ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Also Pädagoginnen und Pädagogen, die auch merken zum Glück, es geht nicht mehr so weiter. Ich sage immer, ne, guckt euch mal an, die Parameter, die entscheidend sind. Wie oft sind die Schülerinnen und Schüler krank? Wie oft seid ihr selbst krank? Wie sehen die Leistungen aus? Wie sieht das soziale Miteinander aus? Gab es mehr Konflikte in den letzten Jahren? Ja. Und ich muss leider sagen, wenn man auf viele Schulen guckt und wenn die ehrlich sind, dann ist das Niveau vielleicht gleich. Aber so ausruhen auf Niveau ist auch gefährlich, beziehungsweise geht es eher so ein bisschen nach unten. So. Und dann sage ich immer, überlegt mal, wenn ihr was verändern wollt, Bewegung, viel mehr Bewegung reinbringen, ist ein Element. Ich lege es ja nicht fest. Ich will auch nicht mehr missionieren und das für alle bestimmen. Und die dann sagen, wir entscheiden uns als Team dafür, da ein bisschen mehr uns damit auseinanderzusetzen, das auch zu integrieren, auch mutig zu sein, sagen, wir schaffen da jetzt Raum für. Mit denen gehe ich sehr, sehr gerne in Workshops, mache auch Vorträge und bin da deutschlandweit, teilweise international unterwegs. Als Beispiel, am Mittwoch bin ich in Nürnberg, nächste Woche in Mainz und dann kommt auch Köln. Das macht mir sehr viel Spaß, weil du hast gerade gesagt, es sind tatsächlich wirklich die einfachen Dinge, die erstmal richtig ziehen und dann sehe ich auch, wie ich allein diese Lehrkräfte schon begeistern kann. Und im Westen von Berlin machen wir zum Beispiel gerade auch ein Projekt an der Schule. Also das ist tatsächlich dann noch viel interessanter, ich gehe direkt in-house, das bedeutet, ich bin im Unterricht drin und zeige mit meinen Beispielen, was alles funktioniert und die Lehrkraft ist dabei, staunt, hospitiert erstmal und soll dann anfangen, selber umzusetzen. Und das sind schöne Prozesse und da sehe ich immer wieder und deswegen sage ich, alles, was ich hier behaupte, ist natürlich ganz klar von mir ausprobiert und erlebt und in ganz vielen unterschiedlichen Situationen auch habe ich es verstanden und aufgesaugt und kann es nur bestätigen, dass Bewegung tatsächlich ein sehr, sehr schönes Element ist für alle, die tatsächlich Schule gestalten wollen. Und dazu gehören auf jeden Fall auch die Schülerinnen und Schüler. Ja.
Ja. Und eine Menge Mut, das einfach, also einfach das auszuprobieren und auch die Unterstützung wahrscheinlich von der Schule selber, dass ich das machen kann, weil, ne, wenn ich viel in Bewegung bin, es wird halt auch laut. Und das fand ich mega cool. Ich war letztens an meiner Grundschule aus dem Heimatdorf, wo ich herkomme, und die Rektorin hatte mir eine Schulführung gegeben, was ich mega cool fand, meine alte Schule mal wieder zu sehen. Was die gemacht haben, das fand ich ganz, ganz toll. Die haben den Platz dafür, das geht in der Großstadt wahrscheinlich nicht. Die haben ein Klassenzimmer komplett rausgenommen. Außen, außerhalb des Schulgebäudes, im Grün, mit Sonnenschutz und einer Tafel. Und da gehen die dann im Sommer mit den Klassen raus und sind dann da schon automatisch in Bewegung. Sie haben eine andere Sitzposition, weil sie da eher hocken. Und das fand ich total schön zu sehen, dass sowas im Kleinen möglich ist, wenn ich den Platz habe. Von daher, ja.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich auch so bei dir jetzt gut fand, dass du den herausgearbeitet hast, ist wirklich auch in den Dialog mit den Kindern und Jugendlichen gehen und gar nicht immer so derjenige zu sein, der alles vorgibt. Und eben als Erwachsener denkt man immer, man hat grandiose Ideen für Kinder und Jugendliche, weiß, was sie brauchen, und sondern wirklich mit ihnen in Austausch zu gehen und sie selber auch herausfinden zu lassen und spüren zu lassen, wie fühlt sich das jetzt an? Ist das gut für mich? Ist es, alle stehen jetzt, aber ich möchte doch lieber jetzt gerade sitzen, weil ich habe heute einfach keinen guten Tag, ja. Und diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstentscheidung, Autonomie auch wieder bei den Jugendlichen zu fördern, weil wir ja auch oft die Erfahrung machen, wenn wir ihnen reflektive Fragen stellen, dann sind sie oft überfordert, weil sie noch nie jemand solche Fragen gestellt hat, ja, die sie zum eigenen Nachdenken anregen und so in das Spüren kommen. Von daher, das finde ich total gut, dass du sagst, du lässt die Jugendlichen auch mitarbeiten oder bei deinen Übungen mitkreieren oder sie nochmal zu verändern und bist da auch total offen für das Feedback der Jugendlichen, so habe ich das herausgehört.
Unbedingt. Also wenn ich Beispiele, es gibt ja einige, da brauche ich einfach jetzt mal Wörter im Deutschen oder Sprache oder ich brauche Zahlen. Ich gebe das selten vor, weil ich dadurch gleich auch wieder Motivation schaffe. In dem Sinne, dass du sagst, schreibt euch erstmal ein Wort, ich brauche ein Verb im Infinitiv und ich brauche noch eine Zeitform und das lasst ihr mal auf eurem Platz liegen. Da kommt dann jemand anders rum, der muss das nämlich bearbeiten. So. Und dann sage ich, ich bin jetzt nicht der, der immer alles besser weiß und alles für euch festlegen muss, sondern gerne lernen wir von und miteinander. Und dann gehe ich erstmal auf eure Erfahrungswelt ein. Ja, und wenn da 5 Wörter gleich sind und die mir vielleicht nicht so passen, dann sage ich, ja, Mensch, die Grammatik ist aber in Ordnung. Das hast jetzt nicht das schönste Wort ausgesucht. Aber dann gehe ich nicht so drüber und entscheide immer, was sie bitte sofort streichen sollen. Und dann merken die Schülerinnen und Schüler auch, ja, es wird moderiert, es wird vielleicht kurz bewertet, aber es wird auf keinen Fall herausgenommen. So, ne? Natürlich gibt es Grenzen, aber ich versuche die immer so ein bisschen zu verschieben und irgendwie in Einklang zu bringen. Und dann merke ich auch diesen Prozess, wie die Schülerinnen und Schüler dann immer mehr und gut auch auf mich eingehen. Und dann vielleicht einfach dieses Moment, was man mitnehmen muss, dass sie jetzt vielleicht einfach ein bisschen provozieren, ja, dass sie vielleicht auch ein bisschen über die Stränge schlagen, das ist doch ganz normal. Vielleicht kann ich es gut verstehen, weil ich selber so war, aber ich würde nicht komplett dann enttäuscht sein und abbrechen und sagen, nee, das können wir so nicht mehr machen, plus weil vielleicht einfach in meiner Welt jetzt was nicht funktioniert hat, wenn was vielleicht auch nicht in Ordnung war, dann würde ich das kurz im Gespräch bilateral klären oder kurz einfach mal thematisieren und dann gehen wir den nächsten Weg, sodass wir dort ein Stück weit auch ein gemeinsames Agreement aufbauen, ja, aber nicht einfach so sagen, so, wir wollen jetzt das machen, aber das darf alles nicht passieren. Nein, dann ist es für mich wichtig, dass es passiert und dass wir uns ein Stück weit reflektieren, so. Und dann kommen wir dahin, dass ich vielleicht meinen eigenen Horizont öffne und sage, krass, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich das zulasse. Aber wenn es mit der Gruppe funktioniert, dann warum nicht? Was will ich am Ende? Ich will, dass sie gut lernen. Ich will, dass sie sich gut verstehen. Und dass ich als Lehrkraft sehe, wie die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
Ja, sonst wäre es ein sehr egoistischer Ansatz, ne? Wie du eingangs gesagt hast, mache ich das für die Schüler oder mache ich das für mich, dass ich nachher sage, boah, ich bin der beste Lehrer, die beste Lehrerin, die es eigentlich auf dem Planeten gibt. Christian, wir neigen uns ein bisschen dem Ende, auch wenn es jetzt noch ganz viele Aspekte gibt, die ich super spannend fände, zum Beispiel so das Thema, wie mache ich das, also wie bringe ich eigentlich Bewegung in Online-Formate? Das wäre etwas, was mich auch noch super interessiert hätte. Ich glaube, wir sprengen damit so ein bisschen den Rahmen. Vielleicht schaffen wir das an irgendeinem anderen Punkt da nochmal anzuknüpfen. Ich glaube, da gibt's noch super viele spannende Themen.
Genau, aber beim nächsten Podcast stehen wir dann bei der Aufnahme oder machen Kniebeugen währenddessen. Also wir lernen auch dazu. Also,
wenn ihr uns schnaufen hört, dann haben wir das umgesetzt von heute.
Genau. Christian, wir haben immer noch 3 Sätze am Ende, die wir jeden Gast vervollständigen lassen. Wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich, was auf dich zukommt. Dürfen wir dir diese Sätze auch geben?
Na klar, ich warte drauf.
Du hast eingangs gesagt, mit einem Ball kann man dich begeistern. Was ist denn Sport für dich?
Sport ist, ich würde sagen, ein unverzichtbarer Bestandteil in meinem Leben.
Spielt da ein Ball eine Rolle oder was machst du so an Sport für dich?
Ich bin Allrounder, also ich habe alles ausprobiert, außer Segeln und Handball, das sage ich immer. Tatsächlich, nee, ich hab wirklich ganz, ganz verschiedene Sportarten in Vereinen ausprobiert. Ich bin für viele Dinge einfach zu begeistern, bin neugierig und sage immer, am besten kann ich wahrscheinlich Skifahren, da mache ich schon krasse Aktionen auf dem Hang und in meinem nächsten Leben werde ich Eishockeyspieler. Aber meine Lieblingssportart ist zum Beispiel im Moment Beachvolleyball. So und nur mal so eine kleine Facette. Im Studium habe ich eine vertiefte Ausbildung im Fußball gehabt, im Snowboard, im Ski, im Tennis, in Inlineskating und in, was war das letzte? Oh, wieso fällt es mir nicht ein? Wartet mal. 6 Stück sind's. Tennis, Inline-Skating, Fußball, Ski, Snowboard und Radsport. Radsport war das Letzte. Und das sieht man, wenn ich das nochmal reflektiere, das sind ganz unterschiedliche Sportarten, von Individual über Ball, über Wintersport und überall habe ich meinen Gefallen dran gefunden. Und es ist gar nicht so leicht, das tatsächlich weiter in der Arbeitswelt alles so auszuüben. Das muss ich euch aber, glaube ich, nicht sagen.
Ja, aber da hast du viele Bereiche, aus denen du deine Impulse für deine Spiele dann wählen kannst. Also das trägt wahrscheinlich auch zur Kreativität nochmal bei.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist an der Stelle, wenn wir, die Erfahrung haben wir auch in Kitas gemacht. Wir haben früher Sportfeste oder Eltern-Kind-Sportfeste ausgeschrieben. Da kommt fast keiner, weil viele bei dem Begriff Sport schon so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn bekommen. Caroline Heimann hat es, glaube ich, auch ganz gut dargelegt. Bewegung, auf jeden Fall Bewegung. Das sind Sportarten, die helfen mir natürlich für meine Grundfitness, für das, was ich alles kann. Aber wir müssen den Sportbegriff weiter aufziehen und dann kommen wir zur Bewegung und alle möglichen körperlichen Aktivitäten, die irgendwie ja verschiedene Formen, vielfältige Formen der Bewegung initiieren, die sind schon sehr, sehr wertvoll. Und so würde ich erstmal an Spiele rangehen. Zumindest in den meisten Fällen mit den allermeisten Zielgruppen.
Das stimmt schon, Bewegung klingt einfach weniger abschreckend.
Genau, bei uns hieß es dann Eltern-Kind-Bewegungstag und das funktioniert. Sporttag.
Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport.
Tja, viele sind ja so in dem Modus, wo sie dann irgendwie mal in Richtung Marathon gehen. Ich glaube, ihr seid auch recht aktiv da in Richtung Triathlon und größere Distanzen und doch ja teilweise sehr anstrengende Sachen. Ich würde sagen, wir haben ein Brettspiel entwickelt, was mittlerweile auch zum Bewegungsspiel wurde. Und wir haben letztes Jahr die erste WM ausgerichtet über das Spiel oder zum Spiel der Schwarze Diamant und spielen das in Kombination. Zweimal Brettspiel, dreimal Bewegungsspiel. 16 Leute waren da dabei. Und ich sage, ich muss eigentlich bei meinem eigenen Spiel Weltmeister werden. Ich bin es aber nicht geworden. Und dieses Jahr am 15.06. gibt es die nächste Auflage. Wir spielen das am Strand, sind da relativ viel am Rumrennen und machen und tun. Und natürlich spielt Taktik und Geschick auch eine Rolle. Ich will dieses Jahr Weltmeister werden, auf jeden Fall, damit ich dann wirklich auch sagen kann, so ich bin der, der mein eigenes Spiel oder unser eigenes Spiel am meisten performt. Und das ist vielleicht das kurzfristige Ziel, in 2 Monaten, 2,5 Monaten da diesmal besser zu performen. Ich glaube, letztens bin ich nur Platz 6 geworden oder so. Ja,
Okay, ist aber auf jeden
das.
Fall ein höheres Ziel, als wir haben. Du möchtest Weltmeister werden.
Ja, das ist vielleicht das Schöne, dass man, wir sagen einfach, wir hatten auch einen internationalen Gast und dann ist es einfach die Weltmeisterschaft, weil wir richten sie aus. Es gibt's noch nicht, aber vielleicht oder hoffentlich wird das Ding noch größer und dann mal gucken, wo die Reise mit dem schwarzen Diamanten noch hingeht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die Aussage auf die Frage schon mal gehört haben, ich möchte Weltmeister werden. Vielleicht von Maurer im Kickern. Das kann sein. Okay, und jetzt der letzte Impuls. Der letzte Impuls, der letzte Satz, ein Impuls, den ich anderen an dieser Stelle jetzt noch weitergeben möchte, weil er mir so wichtig ist.
Ja, wir haben viel besprochen. Wir haben hier, glaube ich, in der kurzen Zeit viele Ansätze gebracht und vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen mit einem Spruch, der mir immer wieder die Augen öffnet, beziehungsweise eigentlich darlegt, wohin die Reise gehen kann. Und der geht, ich muss mich kurz konzentrieren, ob du es glaubst, dass du es kannst oder nicht, du hast recht. Bedeutet einfach, macht bitte das, wovon ihr überzeugt seid, woran ihr glaubt, und dann wird es auch funktionieren. Und das ist mein Wunsch, mein Plädoyer am Ende. Natürlich muss ich meinen Glauben und die Möglichkeiten, was ich gut finde und was ich als realistisch betrachte, ein Stück weit verschieben. Aber seid authentisch, macht das, worauf ihr Bock habt, setzt gern Bewegung ein in ganz, ganz vielen Kontexten und natürlich heute im Einklang zu dem Thema beim Lernen. Und wenn ihr sagt, ich bin gut informiert und habe jetzt verstanden, was es geht, fangt kleinschrittig an. Glaubt, dass ihr es könnt und dann wird es funktionieren und habt viel Spaß dabei.
Das Schöne ist ja wirklich bei dem Thema, da kann, also wir haben ja eine Bandbreite an ZuhörerInnen, da kann jeder was für sich mitnehmen, ne? Das Elternteil genauso wie der Lehrer, die Lehrkraft oder aber auch Trainer in einem Verein. Ja, da denkt man immer, ja gut, da wird ja schon Sport gemacht, aber auch da kann man ja noch mal neu denken und kreativ werden. Du sagst ja selber, du hast kein Limit, du bist kreativ ohne Ende und ich glaube, dass auch wir, die jetzt quasi im Büro sitzen tagsüber, dürfen uns ja auch mal Gedanken machen, ob wir nicht mal so ein Spiel mit unseren MitarbeiterInnen initiieren. Ne? Also es ist ja für jeden was dabei. Jeder kann heute aus der Folge was mitnehmen. Das finde ich schön.
Ja, ich merke, wie meine Gedanken schon rattern, wie das umsetzbar ist. Eine der letzten Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, war unter anderem zum Thema Schach. Und ich habe gerade schon überlegt, wie man, also Schach wäre ja prädestiniert dafür, die Leute auf unterschiedlichen Figurenfeldern aufstellen zu lassen, sich bewegen zu lassen. Also mega, mega cool. Von daher, Christian, vielen Dank. Dass du dir
vielleicht, dann empfehle ich dir mein Video zum Menschenschach, dann hast du schon mal eine Variante.
So. Gibt's alles schon, Anselm, ja, genau. Wurde okay, alles das, schon erfunden.
Du hattest gesagt, Instagram-Account, Videos, YouTube, wo ganz viele Informationen zu finden sind. Wie heißt du, wie heißt ihr, wie finden wir euch da?
Also ich glaube, es ist ganz klar, ihr habt ja meinen Namen da detailliert in mehreren Stellen schon positioniert, sicherlich. Professor Dr. Christian André kann man eingeben. Und Bewegte Schule ist der Aufhänger. Also sowohl bei YouTube, Bewegte Schule, beziehungsweise auch bei Instagram, da findet ihr mich. Und nochmal ganz klar der Appell, ich will, dass das Thema durchgeführt wird. Ich will, dass es Einklang findet und dass ihr es ausprobiert an alle da draußen. Also ruhig mich gern kontaktieren, weil das wurde hier nochmal deutlich klar. Es gibt so viel und manchmal brauche ich einfach nur einen Hinweis. Hast du mal was für? Und dann suche ich das raus und im besten Fall treffen wir uns irgendwo mal auf dieser Welt vor Ort live und führen einige Dinge, probieren einige Dinge gemeinsam aus. Das ist natürlich noch besser. Aber wenn das jetzt nicht gleich klappt, es ist alles soweit da, dann gerne über die beiden Kanäle oder auch meine Mail, die können wir ja hier mit reinhängen. Da kann man mich auch kontaktieren. Nochmal, sharing is caring. Ich will, dass es losgeht und ich weiß, dass es funktioniert, wenn ihr es denn umsetzt und freue mich drauf auf vielleicht Berichte und dass wir dann irgendwo vor Ort live mal miteinander die Gelegenheit haben, gemeinsam aktiv zu werden.
Auf jeden Fall. Auch das ist prädestiniert für einen Austausch, zum Beispiel auf Instagram. Ne? Also schreibt einfach unter das Video, nutzt die Plattform, tauscht euch da aus, was sind eure Gedanken, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr vielleicht schon ausprobiert, was gut super funktioniert hat, sodass andere da auch von profitieren können. Christian, guckt auch drauf, wir verlinken dich da ja, das heißt, auch da, wenn ihr einen Kommentar schreibt, eine Frage stellt, wird Christian bestimmt darauf antworten und neue Impulse da reingeben.
Definitiv. Ja,
finde ich mega cool. Ich google gleich mal der schwarze Diamant und sollte ja, es auch, mal im süddeutschen
auch eine
Raum.
Seite.
Ihr
seid eingeladen. Wir machen es am See. Es ist ein geiles Event. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mal in den süddeutschen Raum kommst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Da melde ich mich gleich mal für so einen Workshop an. Ich bin da immer Feuer und Flamme. Ja. Ich finde das total super und da können wir auch noch ein paar Ideen mitnehmen. Genau. Deswegen danke, Christian, auf jeden Fall heute für deine Zeit und diese ganzen tollen Anregungen. Ich bin ganz geflasht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja. Auf jeden Fall. Danke auch.
Genau. Und wir gucken jetzt, wie wir Bewegung unterbringen und stehen von diesem Stuhl auf. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao.